Einen recht schönen guten Morgen. Wir haben eben schon eindrücklich und vielseitig gehört, aus welchen Bereichen die Gemeinde besteht, was sie so tangiert, was wichtig ist, und das ist ein großes Thema. Und ich möchte heute so den Hauptpunkt auf die Einheit der Gemeinde legen und der Einheit der Christen, auch innerhalb der Gemeinde. Und das hat etwas mit der eigenen Berufung zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Es klang schon an, dass wir halt eben in der Gemeinde sehr unterschiedlich sind. Wir sind so unterschiedlich in unseren Geschmäckern, in unseren Vorstellungen, so unterschiedlich wie auch unsere Nasen sind. Und da gehört einfach ein Kraftakt dazu, wenn Menschen miteinander leben und in der Gemeinde auch zusammen leben, dass sie sich einfach auch ein Stück ausrichten lassen, damit sie eine Einheit, eine Gemeinschaft auch bilden. Jesus hat das schon sehr früh seinen Jüngern gesagt. Im hohen priesterlichen Gebet lesen wir, dass er darum gerungen hat, dass die ihm Anbefohlenen, die ihm nachfolgen, eins sind, so wie er mit dem Vater eins ist. Ein sehr hoher Anspruch, aber auch ein wichtiger. Und dabei waren die Jünger Jesu, und sie sind heute auch noch so, aber damals, die mit Jesus durchs Land gezogen sind, sehr unterschiedlich. Nicht nur von ihrer Persönlichkeit, auch von ihrer Herkunft. Da war einer, der war ein Zöllner, Matthäus. Und Simon war ein Zelot. Der Zelot, eine paramilitärische Widerstandsbewegung gegen die Römer. Und Matthäus als Zöllner, der mit den Römern paktierte und dann eben zusammenarbeitete, um einfach seinen Lebensunterhalt zu verdienen und öfters mal auch mehr nahm, als gefordert war. Und diese beiden, die mussten eigentlich schon, als sie in der Gemeinschaft mit Jesus waren, per se nicht gerne zusammen gewesen sein. Ja, da waren solche Unterschiede, solche Gräben, die da vorhanden sind, aber in Jesus haben sie sich doch vertragen. Paulus hatte viele Gemeinden gegründet, besucht, begleitet. Mit manchen Gemeinden hatte er sehr viel Freude, mit anderen wie den Korinthern schwere Auseinandersetzungen, wo er Dinge klären musste. Und der Brief an die Epheser ist ein Rundschreiben. Der ist am Schluss dann in Ephesus gelandet. Deswegen wurde dann später in den Manuskripten dann das Wort Ephesus eingebunden. Aber im Grunde war es an die Christen in Kleinasien, an mehrere Gemeinden gerichtet. Und hier sagte er etwas ganz Grundsätzliches. Und hier spiegelt auch so ein Stück auch seine eigene Erfahrung, sein eigenes Wissen. Und so heißt es da in Kapitel 4 von Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr würdig lebt der Berufung, zu welcher ihr berufen worden seid. So dass ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertraget. Und fleißig seid, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Ein Leib, ein Glaube und eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, über allen, durch alle und in allen. In den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes wird uns beschrieben, wie Gott die Gemeinde und den Bau der Gemeinde plant und verwirklicht hat. Und dass die Gemeinde Anteil hat an dem Heil Gottes. Und ab Kapitel 4 bis Kapitel 6 wird der Gemeinde nun erklärt, was sie dann jetzt auch persönlich zu tun hat. Wird uns erklärt, als die wir Jesus nachfolgen in einer Gemeinde, was ist denn jetzt unsere Aufgabe? Und zu diesem Zweck ermahnt Paulus. Das Wort, was hier mit ermahnen übersetzt wird, hat ein sehr breites Bedeutungsspektrum. Es kann bedeuten ermutigen, ermahnen, ermuntern und sogar trösten. Und es kommt von dem Wort, das Jesus dem gegeben hat, der uns von ihm gegeben worden ist als Tröster, als Begleiter, nämlich dem Heiligen Geist. Der wird nämlich auch Parakletos genannt. Er, der uns ermutigt. Dieses Ermutigen, in manchen Übersetzungen steht Ermahnen, hat weniger mit diesem Trofinger zu tun. Tu das nicht, mach das nicht. Das kann auch damit zusammenhängen, aber hier in diesem Zusammenhang heißt es eigentlich, ich möchte euch Mut machen, eine bestimmte Handlungsweise zu vollziehen. Und er gibt im Ganzen noch einen Nachdruck, indem er dann noch auf seine Gefangenschaft hinweist. Ich, ein Gefangener, ich ermutige euch, ja, dass ihr zusammenlebt und einander ertraget in Demut, Sanftmut und Geduld. Und das in Liebe einander ertragen. Und in den Versen 2 und 3 nennt Paulus nun die ersten Elemente, die zu diesem würdigen Leben gehören. Wir sollen würdig leben. Sie alle haben mit einem Verhalten zu tun, das eben die Einheit der Gemeinde fördert. Würdig leben, das heißt erstens mit aller Demut und Sanftmut mit den Glaubensgeschwistern eben auch umzugehen. Würdig zu leben, das heißt einfach, dass man ausgeglichen lebt. Man kann sagen, hier ist ein Wort gebraucht, das wir mit dem deutschen Wort auch Achse bezeichnen würden. Achse, das ist etwas, wenn man eine Waage hat, dann ist ja auch so eine Achsenwaage und man möchte irgendwo ausgleichen. Und diesen Begriff benutzt Paulus und sagt, ihr müsst eigentlich abwägen, was es eigentlich heißt, würdig zu leben. Ausgleichend heißt das. Auf den anderen zugehen. Die Lebenssituation, die Dinge, die von außen an uns herangetragen werden, unsere Beziehungen, die ändern sich. Und trotzdem ist es dann wichtig, würdig zu leben, jetzt nicht so im Sinne von erhaben und so weiter, sondern würdig in dem Sinne, dass man sagt, ausgleichend. Demut ist eines der ersten Dinge, die hier gefordert werden. Und hat nichts zu tun mit Selbstverachtung oder einer Selbsterniedrigung. Ja, Demut ist etwas ganz, das Wort Mut steckt schon da drin. Ist was ganz Bewusstes, was Aktives. Jemand hat mal gesagt, was ist Demut? Sagt er, wenn einer unter dem Teppich hergeht und keiner es bemerkt. Das ist es nicht. Es ist auch nicht eine Art und Weise, sich davor irgendwas zu schützen. Habt ihr schon mal ein Foto von euch angeschaut? Ja, sitzt da in der Familie zusammen und einer sagt, hör mal, haben wir die Foto vom letzten Urlaub noch? Ne? Und dann gehen die so rum und dann siehst du dann dich und dann, was ist die erste Reaktion, wenn man sich nochmal sieht? Nee, ganz schlecht getroffen, aber ganz schlecht getroffen. Ne? Hat jemand schon mal gesagt, hier, das war toll, hier, guck mal, mein Foto, ganz toll. Ne? Meistens sagen wir doch, ganz schlecht getroffen. Ne? Da war irgendwo die Kamera, die stand in der falschen Richtung oder sowas. Irgendwas wird immer wieder gesagt, weil man einfach, das ist keine Demut. Manche Menschen haben Schwierigkeiten, sich selbst so anzunehmen, wie Gott sie gemacht hat. Sie trauen sich nicht zu, aber auch das ist keine Demut. Demut ist die nüchterne Selbsteinschätzung, die sich nicht über den anderen erhebt. Demut kann auch bedeuten, dass ich von dem auch überzeugt bin, was ich kann. Aber worauf es ankommt, ist eigentlich, dass ich mich nicht aufgrund dessen über den anderen erhebe. Die eigenen Qualitäten gegen den anderen ausspielen. Paulus hat in Römer 12, Vers 3 mal sehr gut beschrieben, was es heißt, demütig zu sein, ohne das Wort Demut selbst auch zu benutzen. Und da heißt es, denn ich sage euch, durch die mir gegebene Gnade jedem, dass er nicht hoch von sich denken soll, über das hinaus, was sich zu denken gebührt, sondern dass er seine Gedanken darauf richtet, besonnen zu sein, wie Gott einem jeden das Glaubensmaß zugeteilt hat. nicht darüber hinaus zu denken, wie es sich gebührt. Das heißt aber, ich darf schon selbst von mir überzeugt sein und darf auch meine Fähigkeiten, Qualifikationen und meinen Einsatz auch benennen. Und es ist nur einfach die Frage des Wies und dass ich keinen anderen dadurch einfach runterstufe. Wo wir mit dieser Demut miteinander umgehen, wird die Gemeinschaft gestärkt. Ebenso auch bei einem von Sanftmut geprägten Verhalten. Sanftmut hat nichts mit mangelnder Festigkeit oder charakterschwacher Leisetreterei zu tun. Auch Jesus war sanftmütig, konnte aber ganz anders handeln. Er sagte, ich bin sanftmütig. Sei es auch so, wie ich es bin. Und Sanftmütigkeit heißt nicht zu allem Ja sagen. Man wollte Jesus mal wieder reinlegen durch die religiösen Führer der damaligen Zeit und stellt eine Frau vor ihn und sie sagt ihm, sie ist im Ehebruch ergriffen, was sollen wir tun? Das Gesetz sagt, sie zu steinigen. Aber er kniet sich nieder und malt was in den Sand. Und dann sagt er, jeder, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen, so heißt es da, ging hinweg. Viele Ausleger sagen, jeder hat mal geguckt, was malte denn da in den Sand. Und jeder hat dort seine eigene Sünde gesehen und ist weggegangen. Und zu der Frau hat er gesagt, es ist keiner da, der dich verklagt, so tue ich es auch nicht, geh hin und tu es nicht wieder. Sanftmütigkeit heißt nicht zurückstecken, auch wieder das Wort Mut ist damit drin, sondern das sanfte Ausleben, Barmherzigkeit und Gnade. Das, was wir selbst auch erlebt haben. Wir kommen ja von diesem Wochenende, wo wir über Vergebung nachgedacht haben. Und das hängt einfach zusammen. Wenn ich vergebe, wird auch mir vergeben. Das hängt zusammen. Demut kann man mal so ab und zu auch im Alltag erleben. Es gibt ja diese Sendung Versteckte Kamera und so. Da habe ich jetzt mal einen Film gesehen. Da hat also ein Mann sich hingesetzt und seine Suppe gegessen. Und dann kam einer dazu und guckte dann immer so, ging zur Theke und holte sich einen Löffel, setzte sich dem Mann wieder gegenüber und zog so ein bisschen seinen Teller zu sich und aß mit. Die meisten waren betroffen, haben Hilfe gerufen, haben ihn beschimpft, wer weiß was gemacht. Aber einer hat gesagt, ach, schön, dass wir das zusammen essen können und hat mit ihm zusammen weitergelöffelt. Das ist eine Form, wie man miteinander umgeht. Ob das demütig ist, ist noch eine zweite Frage. Aber es kommt noch etwas anderes hinzu. Das würdige Leben, das ausgeglichene Leben. Das zweite Element ist, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Wobei ihr euch eifrig dafür einsetzt, die Einheit vom Geist zu bewahren durch das Friedensband. Nach wie vor geht es hier um ein Verhältnis, das die Einheit untereinander fördert. Jetzt aber stellt sich die Frage, und die kommt in den Vordergrund, wie verhalte ich mich, wenn menschliche Schwächen und Fehler die Harmonie untereinander auf eine harte Probe stellen? Und Paulus ruft zu einer andauernden Bereitschaft auf, den jeweils anderen mit seinen Eigenarten zu tragen. Und das Wort Langmut oder Geduld bedeutet von der Grundbedeutung gesehen, den Zorn weit von sich zu lassen. Aber wie kann man denn jemanden in Langmut ertragen? Paulus sagt, eigentlich nur mittels der Liebe, der Agape, die den anderen nicht um seiner Vorzüge willen liebt und ihn auch nicht nur liebt, solange er sich einfach auch dann wohlverhält. Die Liebe lässt uns Dinge tun, mit denen die Menschen nicht rechnen. Die auch vielleicht davon ausgehen, ich werde übervorteilt. Arno Backhaus, ein Evangelist, Liedermacher, und Musiker. Er hat mal ein Buch geschrieben über die verschiedenen Formen zu evangelisieren auf der Fußgängerzone. Ja, er wollte damit den Menschen ins Gespräch kommen. Er hat sich mal auf den Stuhl gestellt, Schild um sich gemacht und gesagt, ich bin ein höheres Wesen. Und dann ist er hingegangen und hat einen Hut auf den Boden gelegt, einen Zettel daneben geschrieben, ich bin reich beschenkt worden, bediene dich. Und da lagen mindestens 200 Euro-Stücke drin. Einzelne Euro-Stücke. Und die Leute kamen und guckten. Ja, da greifen Sie zu. Ich bin reich beschenkt worden, bedienen Sie sich. Da kommt man ins Gespräch. Er musste es dann einschränken, als die Schulklassen das mitgekriegt haben. Und dann hat er gesagt, pro Schulklasse 5 Euro ist in Ordnung. Ja? Weil die kamen dann geschlossen. Und aber er kam mit den Menschen in seiner Stadt ins Gespräch. Ich bin reich beschenkt worden. Bediene dich. Wir sind reich beschenkt worden. Die Liebe, die Agape, liebt auf Vorschuss. Auch wenn noch kein Wohlverhalten sichtbar wird. Und das ist die Frage, die wir uns einfach stellen müssen. Gehen wir in Demut und Langmut und Geduld miteinander um? Das ist interessanterweise 23 Mal beschreibt oder benutzt Paulus das Wort Liebe in seinen Briefen. 9 Mal davon alleine in den 6 Kapiteln des Epheserbriefes. Man könnte sagen, der Epheserbrief ist ein Brief der Liebe. Wir gehen immer von dem Korintherbrief, Korinther 13 aus, das Kapitel der Liebe. Aber hier in diesem Schreiben an mehrere Gemeinden sagt er, die Liebe untereinander ist ganz wichtig. Und die zählt. Und dass das Menschen von außen sehen. Und glaubt mir, die Menschen von außen sehen das. Sie beobachten uns als Christen. Ziel des Ganzen ist, dass wir als Einheit leben und die wird einem nicht geschenkt. Sie ist uns gegeben in Jesus Christus. Er eint uns. Aber es braucht unsere aktive Tätigkeit, diese Einheit auch zu leben. Die Einheit, sie wird vom Geist gewirkt. Und sie wird von dem Friedensband bewahrt. Was heißt das? Das Friedensband, das ist so eine Art Gabe, die man zum Beispiel früher hat man ja das Feld gerodet, die Gaben, den Weizen geschnitten und dann kamen die nicht direkt durch Mähdrescher weg, sondern die wurden zusammengestellt und mit einer Gabe, mit mehreren Gaben hat man das dann umschlungen und zusammengesetzt. Das gibt Einheit. Und dieses Bild benutzt Paulus hier. Eine vom Geist Gottes gewirkte Einheit setzt voraus, dass die Grundlagen die gleichen sind. Und deswegen sagt er hier nochmal, was macht die Einheit eigentlich aus? Es ist ein Leib, es ist ein Geist, es ist eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott. Das sind wie Hammerschläge. Ein Leib. Ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott. Die Einheit des Geistes, beziehungsweise die Einheit, die vom Geist gewirkt ist, ist der Gemeinde vorgegeben. Es ist ein Leib, ein Geist und eine Hoffnung. Das religiöse Klima damals, auch in der Provinz Asia, war von einer starken Tendenz der Religionsvermischung bestimmt. Es gab sehr viele Angebote religiöser Art. Und im totalen Gegensatz dazu lässt sich der Glaube der christlichen Gemeinde aber nicht viele Wege dann eben offen. Es gibt für ihn jeweils nur die eine Wahrheit, nicht viele. Und da ist es einfach wichtig, dass wir einfach wissen, wir sind durch dieses eine Band miteinander verbunden. Es ist auch der eine Herr. Es sind nicht mehrere Herren. Es ist ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der sogenannten Septuaginta, wurde der Gottesname Jahwe in der Regel mit dem Kyrios übersetzt. Und da die ersten Christen das Alte Testament in Griechisch hatten und es ihre Bibel war, bevor die neutestamentlichen Schriften entstanden sind, schwang in dem Bekenntnis zu Jesus als dem Kyrios immer das Bekenntnis zu dieser Gottheit mit. Zugleich war ihnen bewusst, dass der Kaiser in Rom sich als Kyrios und Gott bezeichnet. Für sie als Christen aber war völlig klar, dass es nur einen Kyrios gibt, nur einen Herrn gibt. Und das ist Jesus Christus. Dem einen Herrn entspricht der Glaube an diesen Herrn. Und nach apostolischem Verständnis glaubt nicht einfach jeder, was er will. Es gibt nur das eine Evangelium, dass der Mensch durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus gerechtfertigt wird vor Gott. Und das ist eben dieser eine Herr, trotz vieler Angebote. Was haben wir heute an Angeboten? Religiöse Art, verschiedene Religionen und so weiter. Manche sagen sich, ach, es ist nicht so entscheidend, was du glaubst, sondern entscheidend, dass du überhaupt glaubst. Und dem widerspricht Paulus. Er sagt, die Einheit der Gemeinde liegt darin, dass sie in den einen Herrn glauben, an Jesus Christus. Und dass nur in Jesus Christus eigentlich wir zu Gott kommen können. Es gibt nur einen Weg, nur eine Wahrheit. Und das ist Jesus. Und darauf müssen wir uns besinnen. Das muss uns die Grundlage eigentlich unseres Denkens sein. Es ist Jesus, der eint. Es ist Jesus, der einfach uns auch als Gemeinde wieder zusammenführt. Man kann als Gemeinde sehr unterschiedlicher Auffassung sein. Ja, bestimmte Dinge einfach sich besorgt. Ich weiß noch, in unserer Gemeinde in Wölmersen haben wir ein großes Kreuz aufgestellt, wie dieses hier. Und wir haben es, wie unseres auch, von hinten beleuchtet. Das ist für euch alles kein Problem. Aber für unsere Gemeinde für einige unserer Gemeinde war es ein Problem. Sie sprachen von Neckermann-Werbung. Also ihr merkt schon, wie alt das Ding ist. Aber letzten Endes hatte sich fast die Gemeinde über das Kreuz, ob Beleuchtung von hinten oder nicht, gestritten. Und man muss sich dann manchmal fragen, woanders sind die Farbe der Gesangbücher oder der Schmuck oder sonst was oder wie man die Sitzordnung macht. Das kann alles dazu führen. Und dann ist es manchmal wichtig, als Gemeinde zu sagen, so, jetzt halten wir gerade mal inne. Sag, wofür sind wir hier eigentlich zusammen? Ist das wichtig? Würde das unsere Gemeinschaft zerstören, ob das jetzt hinten beleuchtet oder nicht beleuchtet ist? Man muss sich nochmal neu fragen und sagen, was ist eigentlich das Ziel, was wir haben mit unserer Gemeinde? Eben Christus ähnlicher zu werden, einfach als Gemeinschaft einander zu lieben, in Demut und Langmut miteinander umzugehen. Das spielt für mich gar keine Rolle mehr, ob das beleuchtet ist oder nicht beleuchtet ist. Wenn ich einfach Frieden miteinander habe, ist mir das viel wichtiger. Und Gemeinschaft habe und eine Einheit nach außen darstelle. Sicherlich gibt es auch Fragen, um die gerungen werden müssen, wo man auch sagt, hier müssen wir eine Klärung finden. Aber es kommt immer noch darauf an, wie wir das machen und wie wir da mit unserem Zorn und unseren Eigenmächtigkeiten umgehen. Oder ob wir das auch in einer geistlichen Linie machen. Ihr seid berufen, einander zu lieben, in der Einheit zu sein, einander in Sanftmut zu ertragen, demütig miteinander umzugehen. Und darin liegt eigentlich auch der Segen auf der Gemeinde. Dass wenn wir das lernen, auf Jesus zu schauen und nicht auf die jeweiligen Umstände und das, was uns im Moment gerade bewegt, ja, unsere Geschmäcker sind unterschiedlich, sondern auf Jesus zu sehen und sagen, Herr, was möchtest du eigentlich? Über den Horizont schauen können. Und zu sagen, ja, wir möchten gemeinsam nach dem fragen, was du willst, was dir wichtig ist und was dir gefällt. Und es gefällt ihm, dass wir in Demut und in Langmut und Geduld miteinander umgehen. Und da liegt der Segen Gottes drauf. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, ich möchte dir Dank sagen, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns ermutigt, einfach auch die Einheit zu leben, die wir durch dich geschenkt bekommen haben. Danke für dieses Vorrecht der Einheit. Und gib du uns die Kraft, in Demut und Langmut und Geduld diese Einheit zu bewahren, um damit auch nach außen hin, für uns selbst und auch für andere, einfach auch ein Zeugnis deiner Liebe zu sein. Danke, dass du uns die Liebe dazu gibst, dies auch tun zu können. Und segne uns darin. Amen.